Ich glaube, dass in Deutschland Verschwörungstheorien eine Gefahr sind für das gesellschaftliche Miteinander. Die sind ein Sicherheitsproblem, also weil Menschen sich über Verschwörungstheorien radikalisieren können und gewalttätig werden können, gerade gegenüber ohnehin schon stigmatisierten Gruppen, Migrantinnen, Sinti, Roma, Jüdinnen, Juden und so weiter.
Mahlzeit.
Hi Leute, mein Name ist Jasmin und ich spreche heute mit Michael Butter über die Verschwörungserzählungen in der Politik und auch deren Einfluss auf die Wahlen. Herzlich willkommen, Herr Butter. Sie forschen ja unter anderem auch dazu. Können Sie einmal erklären, inwiefern beschäftigen Sie sich genau mit Verschwörungen in Ihrer Arbeit?
Also ich beschäftige mich seit über 15 Jahren mit Verschwörungstheorien, zunächst mit einem historischen Fokus auf die Vereinigten Staaten, mittlerweile im Grunde global gesehen. Ich bin Teil von zwei Forschungsprojekten. Das eine beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien und das andere mit dem Einfluss der Digitalisierung auf Verschwörungstheorien in verschiedenen europäischen Regionen.
Können Sie vielleicht einmal ganz konkret erklären, was man genau unter Verschwörung sich vorstellen kann?
Naja, eine Verschwörung ist im Grunde die geheime Absprache zwischen mehreren Akteuren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und eine Verschwörungstheorie ist die Vorstellung, dass solche geheimen Absprachen letztendlich Geschichte und Politik bestimmen. In der Welt der Verschwörungstheoretikerinnen geschieht nichts durch Zufall, sondern alles wurde geplant. Nichts ist so, wie es scheint. Die entscheidenden Dinge passieren alle im Verborgenen. Und irgendwo ist alles miteinander verbunden, weil Dinge miteinander zusammenhängen, die aus Sicht von Nicht-Verschwörungstheoretikerinnen überhaupt keinen Sinn ergeben.
Das ist eine ganz gute Erklärung, um es ganz kurz zu fassen. Es ist ja nun mal auch so, dass gerade auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel auch TikTok und gerade auch durch den Algorithmus, super, super viele Verschwörungserzählungen kursieren. Wie kann man im Alltag ganz konkret damit umgehen, wenn man sowas auf der For You-Page oder in der Timeline hat?
Also ich glaube, es kommt immer auf die Plattform an, auf der man sich bewegt. Man muss ganz klar sagen, es ist eine andere Situation als vor 5, 6 Jahren. Facebook, Instagram spielen Verschwörungstheorien eigentlich keinerlei Rolle mehr. Die Chance, dass einem das da zufällig begegnet, ist praktisch gegen null. Das zeigen auch die Daten aus unserem Projekt. Telegram ist der Ort, wo Verschwörungstheoretikerinnen in Deutschland sich zusammenfinden. Bei TikTok ist es noch ein bisschen anders, aber auch da ist es, glaube ich, nicht so, dass der Algorithmus alles bestimmt und wenn man dem Ganzen begegnet, dann kommt es halt darauf an, wie man dazu eingestellt ist. Es gibt so diese Vorstellung, dass wir, wenn wir Fehlinformationen sehen, von denen sofort irgendwie angesteckt oder beeinflusst werden und wenn wir sie öfter sehen, dann eher beeinflusst werden. Neuere Forschungen zeigen, dass dem eher nicht so ist, sondern dass da auch sehr viel Panikmache herrscht.
Wie kam es dazu, dass es dann maßgeblich auf Telegram stattfindet?
Das ist eine Entwicklung, die wir international sehen und die natürlich sehr viel mit Besorgnis über Verschwörungstheorien im Zuge der Pandemie zu tun hat, wo es dann eben auch zu stärkeren Moderationsanstrengungen der Betreiberinnen gekommen ist, gerade bei Facebook und bei Instagram. Ich erinnere mich daran, ich sollte mal einen Vortrag über QAnon halten, der wurde angekündigt, dann wurde die Instagram-Seite des Stuttgarter Amerika-Hauses gesperrt für eine Seite, für eine Woche, weil QAnon als Begriff da auftauchte. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, aber da sieht man, wie solche Moderationen funktionieren. Und zum anderen haben sich eben Verschwörungstheoretikerinnen dann, glaube ich, auch versucht zu verabschieden quasi aus von diesen anderen Plattformen. Twitter ist gerade ganz interessant, weil Twitter natürlich unter Elon Musk eher wieder so in diese Richtung geht, dass Verschwörungstheorien da sehr akzeptiert sind. Aber letztendlich waren es also Moderations- und Deplatforming-Anstrengungen im Zuge der Pandemie, die dazu geführt haben, dass die Dinge zu Telegram gewandert sind.
Sie haben es gerade auch schon angesprochen, die Corona-Pandemie. Und gerade im Zuge dieser Pandemie wurde ja auch besonders deutlich, wie schnell sich solche Verschwörungserzählungen verbreiten und auch für Unsicherheit und Irritation gesorgt haben. Welchen Einfluss haben ja Verschwörungstheorien auf die Wahlen?
Also es kommt immer darauf an, in welchem Land wir uns befinden. In den USA ist es so, dass Verschwörungstheorien durchaus einen Einfluss auf die Politik haben. In Deutschland ist dieser Einfluss eher limitiert, muss man ganz klar sagen. Es ist so, dass Verschwörungstheorien in Deutschland weiterhin extrem stigmatisiert sind. Es ist so, dass man Verschwörungstheorien im Grunde vielleicht außerhalb von Telegram und TikTok eigentlich nur schon in einem Framing begegnet, wo sie problematisiert werden. Und es ist so, dass zum Beispiel in Deutschland auch weniger Menschen anfällig sind für Verschwörungstheorien als in den USA, weil der Bildungsgrad bei uns höher ist, weil das soziale Netzwerk, das seinen aufhängt, der Sozialstaat einfach stärker ist. Insofern ist es so, dass Verschwörungstheorien in aller Regel eher so ein Symptom sind für darunterliegende Symptome.
Es gab vom Tagesspiegel eine Studie, die wurde auch im Rahmen der Landtagswahlen jetzt in den östlichen Bundesländern auch nochmal thematisiert. Da ging es darum, dass sehr, sehr viele Menschen jetzt in Ostdeutschland auch davon überzeugt sind, dass zum Beispiel Krisen herbeigeführt werden und dass das alles ja ganz gezielt ist, sozusagen. Was sagen Sie dazu?
Ja, die Studie kenne ich nicht, insofern kann ich zu dieser Studie nichts sagen. Ich kann nur sagen, viele dieser Studien sind oft nicht so wahnsinnig gut gemacht. Ob das jetzt auf die zutrifft, weiß ich nicht. Insofern kann ich das nicht kommentieren.
Okay, und was macht eine gute Studie zum Beispiel aus in dieser Hinsicht?
Eine gute Studie macht aus, dass die Items, die den Leuten vorgelegt werden, nicht ambivalent formuliert sind, was oft der Fall ist. Also ganz oft gibt es Studien zu Verschwörungstheorien, wo dann Aussagen vorgelegt werden, die gar nicht so ganz eindeutig sind in diese Richtung und die dann aber quasi gewertet werden als Indikator für eine Verschwörungsmentalität, oder es werden Aussagen vorgelegt, die gar nicht verschwörungstheoretisch sind, die dann entsprechend als Glaube an eine Verschwörungstheorie gewertet werden. Und dann muss man natürlich auch immer schauen, also was für ein Sample von Leuten hatte man, wie viele Leute hat man befragt, ist das wirklich repräsentativ, ist das nicht? Das kann sehr gut sein, dass das beim Tagesspiegel so ist. Wir wissen generell, dass die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien in Ostdeutschland vermutlich etwas höher ist als in Westdeutschland, was einfach mit prekäreren Lebenssituationen und Transformationserfahrungen nach 1989 zu tun hat, die dann über Verschwörungstheorien erklärt werden. Insofern ist das gar nicht uneinleuchtend. Aber Ostdeutschland macht natürlich, wenn man die Bundestagswahl anschaut, nur einen relativ kleinen Teil der Gruppe von Menschen aus, die dann letztendlich wählen dürfen.
Wie schätzen Sie dann insgesamt, auch wenn man das jetzt vielleicht schwer sagen kann, wie schätzen Sie da dann auch die Gefahr ein, wenn Sie sagen, dass es in Deutschland im Vergleich jetzt zu den USA, dass da eher weniger Menschen anfällig sind für Verschwörungserzählungen?
Ich glaube, dass in Deutschland Verschwörungstheorien eine Gefahr sind für das gesellschaftliche Miteinander. Die sind ein Sicherheitsproblem, also weil Menschen sich über Verschwörungstheorien radikalisieren können und gewalttätig werden können, gerade gegenüber ohnehin schon stigmatisierten Gruppen, Migrantinnen, Sinti, Roma, Jüdinnen, Juden und so weiter. Ich glaube, dass Verschwörungstheorien ein sehr großes Potenzial haben, zu Spannungen und erheblichen Konflikten innerhalb von Familien und Freundeskreisen zu führen. Ich glaube nicht, dass Verschwörungstheorien in Deutschland ein Problem für die Demokratie sind momentan. Das ist anders als in den USA. Ich glaube, dass dazu zu wenige Leute an Verschwörungstheorien glauben. Es gibt auch nur im Grunde eine Partei, na, vielleicht so anderthalb mittlerweile, zum BSW wissen wir noch nicht so viel, die Verschwörungstheorien wirklich systematisch bedienen. Aber auch da muss man sagen, dass Studien darauf hindeuten, dass selbst unter der Anhängerschaft der AfD, wo Verschwörungstheorien deutlich weiter verbreitet sind als unter der Anhängerschaft von allen anderen Parteien, es nur eine signifikante Minderheit ist, so 30, 40% je nach Umfrage, die an Verschwörungstheorien glaubt. Wir sehen das sehr gut, das zeigen auch die Daten, die wir analysieren für unsere Forschungsprojekte, zum Beispiel, wenn es um das Thema sogenannter großer Austausch geht, also diese Idee, dass es eine gezielte Islamisierung Europas gäbe. Wenn ich jetzt gezielt sage, dann ist das schon die verschwörungstheoretische Interpretation. Das Spannende am großen Austausch ist, dass es diesen großen Austausch auch im Grunde nicht als Verschwörungstheorie, sondern auch als politische Theorie gibt, wo behauptet wird, naja, das passiert, es kommen immer mehr Migrantinnen und Migranten und die einheimische Bevölkerung nimmt immer weiter ab. Das hat aber niemand geplant, sondern die Politik tut nur einfach nichts dagegen, weil sie blind ist, blauäugig ist oder sonst irgendwas. Und das Spannende ist jetzt, dass diese beiden Erklärungen, die verschwörungstheoretische und nicht verschwörungstheoretische Version des großen Austausches, oft synchron existieren. Was die beiden ver- und oft ist es so, dass wir gar nicht unterscheiden können, wenn wir uns bestimmte Beiträge anschauen von AfD-Politikerinnen, ist das jetzt verschwörungstheoretisch gemeint oder quasi nur die andere Variante? Was beide verbindet, ist der Rassismus, Ausländerfeindlichkeit. Und das, glaube ich, ist das eigentliche Problem und das größere, die größere Gefahr für die Demokratie zum Beispiel in Deutschland. Manchmal ist es gar nicht so entscheidend, das zu schauen, ist es jetzt Verschwörungstheorie oder nicht, sondern was hängen an der Verschwörungstheorie oder den anderen Äußerungen für andere problematische Überzeugungen und Ideologien mit dran. Und da kann es manchmal sogar dazu führen, dass man, wenn man sich dann nur auf die quasi Verschwörungstheorien einschießt, man die anderen Dinge aus dem Blick verliert. Denn gerade der Rassismus in der Debatte über Migration, der reicht ja dann über die AfD hinaus, also bis auch in andere Parteien hinein, wo wir auch sehr problematische Äußerungen gesehen haben in den letzten Monaten und Jahren.
Ja, total. Da ist es ja auch immer gerade, wenn man jetzt, Sie haben es auch schon angesprochen, ne, wenn man in der Familie ist, unter Freundinnen und dass man da dann vielleicht auch hier oder da ein Familienmitglied hat, was sich an diesen Verschwörungstheorien vielleicht auch mal bedient. Wie ist es aber da? Weil es ist ja häufig so, dass da auch eine ganz große Rolle spielen da Gefühle. Wie kann man dagegen wirken? Also welche Rolle spielt da vielleicht auch Aufklärung in der Prävention und auch Bekämpfung von Verschwörungserzählungen in der Politik?
Ja, ich glaube, da kommen jetzt gerade zwei Dinge zusammen. Zum einen ist es so, dass also Aufklärung und Prävention natürlich sehr sinnvoll sind. Wenn man aber jetzt schon jemanden in der Familie hat, der oder die daran glaubt, dann sind wir ja über diesen Moment hinaus. Und dann wird es in aller Regel nicht gelingen, diese Person jetzt in einem Gespräch, insbesondere irgendwie über den Festtagsbraten hinweg, vom Gegenteil zu überzeugen. Und da sollte man dieses Thema tunlichst vermeiden, um nicht weiter zu Konflikten zu führen. Aber man sollte die Person nicht schneiden oder isolieren, sondern man sollte dann über andere Dinge mit dieser Person kommunizieren. Man sollte dadurch auch ihr Selbstwertgefühl stärken. Man sollte ihr zeigen, dass sie immer noch Teil dieser Familie, dieser Gruppe ist. Denn wenn man das nicht macht und Menschen sich isoliert und missverstanden fühlen, dann ist halt die Gefahr sehr groß, dass sie dann, obwohl sie erstmal in diese Richtung gar nicht neigen, dann eventuell eingefangen werden von Leuten, die gezielt nach solchen Leuten Ausschau halten und die ihnen dann wirklich eine entsprechende rechte Ideologie oder eine andere problematische Überzeugung einimpfen.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Tipp, auch für alle, die uns gerade zuhören. Das waren auch schon alle meine Fragen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Und an euch, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram und TikTok folgen. Da heißen wir Sachen-Unterstrich und folgt uns auch gerne da, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal.
Mahlzeit.